Und jetzt der Podcast mit Mareike Kaczmarek.
Ich setze mich zum Beispiel auch für Female Empowerment ein. Seit neuestem mache ich das auch öffentlich letztendlich. Und da ist so eine Geschichte, ein prägender Satz, der da eigentlich schon war, warum meine Mutter auch mit meinem Vater nicht mehr wirklich zusammen, gut, da sind noch andere Dinge passiert, aber als ich geboren war, war der erste Satz von meinem Vater, das ist ja nur ein Mädchen. Ich habe mich halt damals schlecht gefühlt, ich war nicht ich, ich fühlte mich nicht wohl, fühlte mich tollpatschig und so weiter. Und jetzt bin ich am Punkt, wo ich sage, hey, das, was du schon gemacht hast und das, was du geleistet hast, wo du bist, und wie du bist, das ist genau richtig und das ist mega cool. Und noch schöner ist die Erkenntnis, dass ich weiß, in 5 Jahren bin ich ja noch viel, viel cooler. Und dann nochmal 5 Jahre, ey, überleg dir das mal. Und jetzt der Podcast mit Mareike Kaczmarek. Und heute wird es sehr, 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 sehr lustig. Ich freue mich jetzt schon riesig drauf. Ich habe nämlich heute jemand ganz Besonderes hier. Die liebe Silke Gautzwart. Und die liebe Silke, ja, wir kennen uns jetzt, glaube ich, seit einem knappen Jahr. Wir haben vorhin drüber gesprochen. Silke ist ein Mitglied unserer Business-Community Makers and Shakers. Und bei Silke und mir war es so ein bisschen lieber auf den ersten Blick, hatte ich den Eindruck, als wir uns das erste Mal so online bei so einer Session kennengelernt haben. Und heute tatsächlich ist auch so ein bisschen so die Premiere für ein bisschen eine Abwandlung beziehungsweise neue Pfade von uns jetzt, weil ich mir nämlich gesagt habe, ja, es gibt immer noch ganz viele Themen, die mich in der Theorie total interessieren, was Persönlichkeitsentwicklung angeht und was da so ein paar Stellschrauben sind und mit welchen Themen wir uns immer rumschlagen. Ich finde aber, es ist langsam auch an der Zeit, einfach mal mit Menschen, ja, wie ich zu sprechen und mal zu gucken, wie geht's denen denn eigentlich mit ihren Themen? Was haben die denn da so für, ja, Bauchschmerzthemen, die sie immer wieder aufs Tableau bringen, wo sie ja drüber stolpern, vielleicht im Alltag. Oder wo sie sagen, ey, das hatte ich früher auch, aber ich habe es irgendwie geschafft, da rauszukommen. Und deswegen, wer von euch jetzt gerade zuhört und sagt, ey, ich habe da auch so ein Thema gehabt. Ich hatte immer diese blöde innere Stimme und ich habe sie echt zum Schweigen bekommen. Ich würde das zu gerne teilen. Also meldet euch sehr, sehr gern, da freue ich mich total. Ihr könnt mich erreichen unter mareike@digitalkompakt.de. Ich schreibe das auch nochmal in die Shownotes. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir einfach drüber reden. Und bei der lieben Silke, als ich sie kennengelernt habe, war sie für mich immer so krass entspannt und so in sich ruhend und fröhlich. Und dann haben wir uns mehr unterhalten. Und dann hat sie gemeint, ja, es war halt aber auch nicht immer so wie jetzt, so entspannt und so leicht. Und deswegen habe ich sie heute mir mal vors Mikrofon gezerrt. Wir werden bestimmt auch über ganz viele andere Dinge reden. Wir haben gerade schon über Schweineleber und rohe Eier gesprochen. Und deswegen jetzt das Wort an dich. Ich freue mich so sehr, dass du da bist. Hi.
Hallo Mareike. Ja, vielen lieben Dank. Ich freue mich auch mega, dass ich hier sein kann. Bin schon ganz gespannt, in welche Richtung es uns am Ende eigentlich trägt.
Mal gucken, was aus der Schweineleber noch wird.
Weil wir hatten ja schon so ein paar Abweichungen grundsätzlich im Thema. Wir sehen uns nämlich eigentlich regelmäßig auch immer am Freitag bei Makers and Shakers. Und dadurch sind wir uns eigentlich auch näher gekommen.
Ja, total. Also weil wir freitags, also Silke sitzt ja eigentlich in Hannover. Das heißt also, wir sehen und wenden uns immer nur über die Mattscheibe. Und freitags machen wir mal unseren Weekly Check-In, wo Mitglieder, die Bock haben, einfach sich online dazuschalten und dann finden wir immer irgendwelche Themen, sei es jetzt irgendwie was jobmäßig angeht oder Alltagsthemen. Letztens ging es um Hochzeit, es ging auch schon mal um Weihnachtskalender und Co. Also ja, und dadurch haben wir uns, glaube ich, echt näher kennengelernt. Das verbindet tatsächlich. Also hätte ich auch nie gedacht, dass das so gut funktioniert, nur über Bildschirm.
Ja, ich finde, also Remote, es sagen ganz viele, es ist sehr viel Distanz dabei. Mhm. Aber wenn man offen dafür ist, dann kann man da eine super Bindung eigentlich finden.
Ja, ich glaube, wir haben uns nach einem halben Jahr gesehen, das erste Mal, ne?
Ja, nee, länger eigentlich. Wir haben uns eigentlich zum Makers and Shakers Treffen das erste Mal gesehen, jetzt hier in Berlin. April. Das war jetzt im April. Und wann haben wir uns kennengelernt? Im Juni, Juli irgendwie. Ja, eigentlich genau vor einem Jahr ungefähr.
Ja, krass, ne?
Ja.
Aber ich freue mich trotzdem, dass du heute persönlich hier erschienen bist.
Ja. Berlin ist eine Reise wert, ne?
Gott sei Dank. Und Gott sei Dank bist du auch angekommen, ne? Nicht, gestern war ja wohl, glaube ich, komplettes Chaos in Berlin noch, weil, ich weiß nicht, irgendeine Sicherheitskonferenz mit Zelensky war oder so ähnlich. Und da war wohl alles tot. Also ich glaube, die ganzen S-Bahnen waren irgendwie blockiert und die Straßen sowieso. Fennmeile ist ja gerade aufgebaut am Brandenburger Tor. Da hättest du mit dem Fahrrad kommen müssen.
Ja, dann hätte ich etwas länger gebraucht, glaube ich. Nee, nicht wirklich.
Das ist ja völlig außer Atem. Liebe Silke, erzähl doch mal, wer bist denn du eigentlich?
Also eigentlich...
Ich weiß gar nicht, wer ich bin.
Genau. Beruflich bin ich selbstständige Marketingberaterin und begleite eigentlich Unternehmen dabei oder Unternehmer dabei, ihr Marketingteam effizient, strategisch und agil aufzustellen. Aber daneben bin ich natürlich auch Frau, Tochter, Mädchen war ich und bin Mutter von einem großartigen 10-jährigen Sohn und ja, habe auch viel Führungserfahrung schon und bin da sehr, sehr viele Wege gegangen, gerade so auch meiner eigenen Entwicklung. Alle Stellen haben einen Teil zu meiner Entwicklung dazu beigetragen.
Seit wann bist du selbstständig?
Seit einem Jahr. Also ich feiere jetzt Ende des Monats oder zum 1. Juli ja mein Einjähriges.
Krass. Und davor warst du angestellt, richtig?
Ja, mehrfach angestellt. Ein paar Auslandsaufenthalte habe ich auch hinter mir. Ne? Aber ansonsten war ich immer angestellt und eigentlich fast komplett in einer Leitungsfunktion auch. Bis auf ein Jahr ungefähr.
Elternzeit dann wahrscheinlich.
So, als ich angefangen habe nach dem Studium, war ich ungefähr ein Jahr nicht in der Führungsebene. Mhm. Und dann bin ich ein Jahr später schon in diese Führungsrolle reingekommen.
Krass, da warst du ja relativ jung.
Ja, war auch echt so eine kalte Wassernummer, ne? Ich fand es damals ganz furchtbar, aber es war so ein, okay, mach's jetzt mal. Ne? Und okay, mal gucken, wo es hinkommt.
Wie viele Leute hattest du da unter dir gehabt?
Erstmal nur eine und dann habe ich es weiterentwickelt. Und in dem Job hatte ich dann bis zu, ich muss gerade mal nachzählen, 4 waren es, glaube ich, am Ende. Genau.
Waren die jünger? Nee, wahrscheinlich nicht. Die waren wahrscheinlich auch älter als du, oder?
Teils, teils. Also ein Teil ungefähr mein, jünger eigentlich eher nicht, ne? Weil ich war Ende 20, aber so mein Alter oder dann älter. War auch eine Herausforderung.
Absolut, das glaube ich sofort. Wir haben uns ja, oder als wir im Vorgespräch drüber gesprochen hatten, was so dein Thema war, was dich immer so ein bisschen umtrieben hatte, da hattest du das Thema Selbstakzeptanz angesprochen. Ne? Also da gucken wir uns das heute mal genauer an, was es damit auf sich hat. Also wie du damals sozusagen damit umgegangen bist, beziehungsweise eben auch nicht. Und ja, wie du den Weg dahin gefunden hast. Weil es ist ja schön und gut, dass ich mit Expertinnen und Experten spreche, mit Psychologinnen und mit Coaches zu den Themen und frage in der Theorie, was steckt denn dahinter und wie funktioniert das denn und was habt ihr denn da für Tipps? Ich habe für mich aber in den letzten Monaten ganz oft festgestellt, dass es die Gespräche sind mit Gleichgesinnten, ne, am Küchentisch am besten, die mir dann so viele Aha-Erlebnisse gebracht haben und so, ach krass, okay, so ist das und die mich wirklich wahnsinnig weit gebracht haben. Da möchte ich nicht schmälern, dass meine Coachin, die ich immer noch total verehre, auch super geholfen hat, mich unterstützt hat und auch die ganzen Paartherapeutinnen, die ich auch schon im Podcast hatte und so weiter. Und doch finde ich es manchmal ganz erfrischend oder finde ich es generell erfrischend, auf Augenhöhe ja, mit Freundinnen und Freunden mich auszutauschen. Und deswegen sozusagen ja heute das Gespräch auch mit dir und dass wir einfach mal hören, wie du und ich sozusagen mit solchen Themen umgehen. Vielleicht magst du mal ein bisschen erzählen, wie bist du denn aufgewachsen?
Aufgewachsen bin ich mit meiner Mutter. Also meinen Vater kannte ich eigentlich gar nicht. Also, nee, was heißt eigentlich? Also ich kannte ihn nicht. Ich habe ihn irgendwann mit Anfang 20 mal kennengelernt. Habe für mich da auch festgestellt, okay, ist nicht ganz mein Schnack, der Mann. Mhm. Meine Mutter hat sich halt gleich nach der Geburt von ihm getrennt. Und meine Mutter war so meine starke, auch mein Vorbild damals absolut, weil sie natürlich unheimlich viel gewuppt hat als alleinerziehende Mutter. Und gerade in den 80er Jahren, wo alleinerziehende, geschiedene Frauen nicht so anerkannt waren und eigentlich auch immer eher von der Gesellschaft einen obendrauf gekriegt haben, hat sie sich, finde ich, extremst gut durchgesetzt, weiterentwickelt und mich entsprechend gefördert.
Welcher Jahrgang bist du?
Ich bin genau 1980 geboren.
Und in, also um jetzt das nochmal, ich weiß nicht, vielleicht finden das andere immer blöd, aber ich finde sowas auch immer total spannend und finde ich auch teilweise relevant. Osten oder Westen?
Im Westen. Im Westen. Ich komme ursprünglich aus Göttingen, kleiner Universitätsstadt. Wobei Großstadt.
Liebe Grüße an unser Mitglied Johannes, für den ist Hockenheim eine Großstadt.
Ja, schönen Gruß, Johannes. Kleiner Insider.
Genau. Und war sie da eine Arbeit? Ja, muss sie ja gewesen sein, ne?
Ja, ja, sie hat gearbeitet. Ich meine, zu Kindergartenzeiten hat sie Teilzeit gearbeitet und dann ist sie aber relativ schnell auf Vollzeit gegangen, weil sie natürlich das Geld brauchte einfach, ne?
Mhm. Ihr wart alleine zu Hause, hattest du noch Geschwister?
Nee, alleine zu Hause, genau. Also da vielleicht auch mal ganz kurz zu der Geschichte, weil ich setze mich zum Beispiel auch für Female Empowerment ein. Seit neuestem mache ich das auch öffentlich letztendlich. Und da ist so eine Geschichte, ein prägender Satz, der da eigentlich schon war, warum meine Mutter auch mit meinem Vater nicht mehr wirklich zusammenkommt. Da sind noch andere Dinge passiert. Aber als ich geboren war, war der erste Satz von meinem Vater, das ist ja nur ein Mädchen. Und das ist schon echt, finde ich, eine harte Nummer, weil ja, ich bin ja nicht weniger wert, nur weil ich ein Mädchen bin, sondern ich glaube, ich habe auch mehr erreicht, jetzt gerade auch, weil mein Vater nicht dabei war, als ich als Junge vielleicht erreicht hätte.
Boah, das ist schon echt starker Tobak.
Ja, finde ich auch.
Was hat er denn gesagt, als er dich mal kennengelernt hatte? Kam da mal wenigstens was positiv Wertschätzendes?
Ja, da war er dann auf einmal ganz stolz. Also mit, ja, ich weiß gar nicht, wie alt ich war. Es war irgendwas Anfang 20, 22 oder sowas. Und da war er dann auf einmal sehr, sehr stolz, so eine Tochter zu haben. Ich habe zu dem Zeitpunkt studiert. Mhm. Ne, das war ja schon, ja, Wunder, guck mal hier meine Tochter. Und dann wahrscheinlich auch aufs Äußere geguckt. Ne, ja, sieht ja auch ganz hübsch aus. Mhm. Ne, es ist meine Tochter, schau dir die an. Und das war übrigens auch für mich so ein Punkt, wo ich mir gesagt habe, das kannst du dir eigentlich gar nicht erlauben, stolz sein auf mich. Ja?
Ja.
Meine Mutter darf sehr stolz sein auf mich. Ich bin übrigens auch sehr stolz auf meine Mutter.
Hat dir so die männliche Seite gefehlt in deiner Jugend?
Nein, überhaupt gar nicht. Also es waren viele, die immer gesagt haben, das muss dir doch fehlen. Und natürlich habe ich auch, ich habe eine Freundin, die hatte so eine heile Weltfamilie. Ja? Mhm. Ja, gut, wenn man da hinterher steigt, dann merkt man irgendwie, heile Welt ist auch nur Show nach draußen, ne, das, was du wahrnimmst. Aber es hat mir nicht gefehlt. Meine Mutter hat mir wirklich beides gezeigt. Also vielleicht fehlt mir eine männliche Komponente auf irgendeine andere Art und Weise in meinem Charakter. Keine Ahnung, kann ich aber nicht beurteilen. Empfinde ich aber auch nicht als fehlend.
Mhm. Wie würdest du denn die Silke von vor 20, 25 Jahren beschreiben?
Ich war sehr schüchtern, wobei ich das gar nicht mehr so ganz glaube, dass ich schüchtern war. Ich glaube, das hat man mir so ein bisschen reinversetzt, aber da vielleicht gleich nochmal dazu. Ich war auf jeden Fall sehr experimentell. Also ich habe wirklich mein Teenageralter, also meine Mutter hat mich mit Klamotten rausgehen lassen, da kräuseln sich mir jetzt echt die Fußnägel. Ich hatte bunte Fingernägel, nie bunte Haare wohlgemerkt, aber bunte Fingernägel. Ich bin mit Glitzerlippenstift in die Schule gegangen. Ich habe sehr viel ausprobiert, war aber trotzdem sehr zurückhaltend. Ich glaube, das war so meins, auszuprobieren, Dinge auszuprobieren. Und ja gut, mit 20 habe ich vor allen Dingen, also ich habe, muss ich leider sagen, ich habe als 20-Jährige sehr viel auch auf Partys getrunken, einfach damit ich mehr rauskomme, damit ich auch ein bisschen extrovertierter bin. Also ich bin halt introvertiert, das ist auch das, was mich eigentlich immer sehr geprägt hat, was ich doof fand früher. Warum kann ich nicht auch so sein, in einen Raum reinkommen und schreien, hallo, hier bin ich, kommt alle zu mir. Das ist halt nicht meins. Das ist übrigens auch etwas, was ich jetzt akzeptiert habe und was ich eigentlich auch ganz gut finde, so wie ich bin. Aber damals war das halt doof. Ich fühlte mich auch immer doof, ne? Allgemein. Zudem war ich einfach auch groß. Alle anderen waren klein.
Du bist relativ groß, ne? 1,80.
Ja, ich bin 1,80 groß. Und wenn du dann halt gerade so als Teenager neben Freundinnen stehst, die 10 Zentimeter kleiner sind, ne, dann fühlst du dich so wie der Clown mit den großen Schuhen. Ne? Einfach so ein bisschen unbehäbig.
Hast du dich auch kleiner gemacht? Dass eher so Schulterhänge ja. Hängen lassen und so?
Ja, definitiv. Und also so einen leichten, ne, Schultern, das merkt man mir leider auch an. Das hätte ich gerne meinem 20-Jährigen ich auch gesagt, tu mal was für deinen Rücken. Ne? Aber man sieht es mir schon an, dass ich halt in der Jugend auch die Schultern so ein bisschen mehr nach vorne gezogen habe. Das definitiv. Habe immer versucht, mich eher auch nach hinten zu stellen.
Mhm. Hast du, als du dann fertig warst mit dem Abi, wusstest du sofort, was du machen willst? Also hattest du sofort so ein Big Picture? In die Richtung will ich gehen?
Ja und nein. Also ich hatte in meinem Leben ein ganz, ganz großes Ziel oder in meinem jungen Leben. Oh Gott, ich bin ja immer noch jung.
In meinem Leben. Bin ja jetzt schon 80.
Nein, so alt bin ich noch nicht. Aber das heißt, ich glaube, mit 80 ist man auch total cool.
Hast du nicht
cool,
vorgesagt,
ne?
80?
Nein, mein größtes Ziel war immer, Französisch zu sprechen, wie ein Franzose es kann. Das war echt so ein Lebensziel damals und das habe ich auch verfolgt. Was ich werden will, ich hatte Vorstellungen, aber das bin ich nicht geworden. Ich wollte gut, ganz klein wollte ich echt so männliche Sachen. Ich wollte Truckfahrerin werden, ich wollte Hubschrauberpilotin werden. Also lauter so komische Sachen. Truckfahrerin übrigens nur in Amerika, weil die Trucks sind cooler als
ja,
hier.
Ja, das stimmt. Ah, ja. Da fährst du auch nur Coca-Cola durch die Gegend.
Ja, aber auch nur gerade Strecken.
Kann nicht viel passieren. Aber das kannst du ja immer noch werden.
Ja,
nee, du kannst auch jetzt noch Hubschrauberpilot werden.
Ja, muss ja nicht mehr, ne? Ich glaube, ich habe das Richtige gefunden. Und dann, mein größter Traum war eigentlich immer Modedesign. Also ich war unheimlich kreativ und das war das, was sich, glaube ich, am meisten gefestigt hat. Nun komme ich aber aus einer Generation, inklusive einer Familie, ne, wo man gerne auch guckt, okay, dass man halt irgendwas wird, was wo auch was bei rumkommt. Ne, und ich wollte halt den Pfennig nicht 10-mal umdrehen. Und habe mich dann vernunftsweise entschieden, BWL zu studieren. Das heißt übrigens, also das nur, weil das mit dem französischen Ziel, ich saß als Au-pair-Mädchen, ich bin Au-pair-Mädchen gewesen in Frankreich nach dem Abitur und da saß ich da mit diesem dicken Wälzer von der ZVS und bin an alle Sachen durchgegangen und habe dann gesagt, na gut, dann machst du halt BWL, da verdienst du dann wenigstens was.
Das kam aber aus dir heraus oder war das irgendein Signal von deiner Mutti so, dass du was Stabiles hast, dass du alleine dich durchbringst oder wenn dann irgendwie ein Kind da ist, dass du diese Unabhängigkeit hast?
Es kam von mir heraus, aber sicherlich mit dem Gedanken, dass ich meiner Mutter auch nicht zu lange auf der Tasche liegen wollte. Also das war eigentlich ein großes Ziel. Ich weiß, was sie alles auf sich genommen hat. Sie war zum Beispiel auch sehr schwer krank, als ich kleiner war und ich habe immer versucht, ihr möglichst wenig Kummer zu bereiten. Also das war so eine unterbewusste Steuerung wahrscheinlich, war aber von mir heraus am Ende. Deswegen eigentlich auch die Entscheidung, was Vernünftiges zu studieren.
Hat sich das bis heute durchgetragen, dieses sozusagen vorauseilend keine Sorgen zu machen, dass du das bei dir noch merkst?
Nein,
hat sich verloren.
Das hat sich verloren, ja, weil ich eigentlich auch gemerkt habe, okay, egal was ich mache, da findet sich irgendwie der Weg auch. Ne? Auch im BWL habe ich mir jetzt halt den Zweig rausgesucht, der kreativer ist. Bin allerdings auch ein Mathe-Freak gewesen damals, ne? Und da liegt Marketing halt voll auf der Hand. Ja, ja. Ist eigentlich ein schönes Spielfeld für mich gewesen. Und der Rest, den ich gelernt habe, ja gut, der ist halt vergessen. Außer, dass ich mich mit Buchhaltung wieder beschäftigen muss.
Gibst du mir.
Sehr gut, du bist engagiert.
Sehr gut. Bei mir war das tatsächlich, also meine Eltern, die hätten mich am liebsten, glaube ich, in einem großen Unternehmen gesehen oder in einer Behörde. So habe ich immer das Gefühl bekommen, dass das so ihr Anliegen war. Und ich habe bis heute noch meine Omi im Kopf. Die hat immer gesagt, ich glaube, das würde sie jetzt auch noch sagen. Ich sehe sie jetzt am Freitag, frage ich sie mal. Aber sie hat immer gesagt, Mareike, Mädchen, sieh zu, dass du eine Arbeit hast, dass du finanziell unabhängig bist. Das war für sie so das Allerwichtigste, dass ich finanziell unabhängig bin von einem Mann. Also sie war verheiratet, ne? Also das war jetzt nicht so, dass sie alleine da stand oder so mit meiner Mutti, mit meiner Tante. Aber das war sozusagen die Botschaft, die sie mir immer vermittelt hat. Mareike, sieh zu, dass du wirtschaftlich unabhängig bist, dass du finanziell gut aufgestellt bist und von keinem irgendwo noch Geld brauchst oder so.
Ist ganz witzig, weil auch das schwingt bei mir so ein bisschen mit, ne? Also ich glaube, das liegt aber eher daran, dass meine Mutter mich halt alleine großgezogen hat und ich wusste, dass es wichtig ist, unabhängig zu sein. Und ich habe sehr geknabbert daran. Also ich habe ja mehrere Auslandsaufenthalte auch mitgemacht, ne? Zum einen halt bin ich nach meinem ersten Job mit meinem Mann zusammen nach Shanghai gegangen und er ist entsendet worden und ich bin mitgegangen. Und da hatte ich extreme Probleme, sein Geld zu akzeptieren. Weil ich habe ja in dem Moment nichts verdient, habe das dann als Elternzeit genutzt. Ne? Aber da habe ich echt Schwierigkeiten gehabt, mich überhaupt zu überwinden, sein Geld auszugeben. Ne? Und er hat immer wieder beteuert, das ist unser Geld. Ich mache das für uns. Du kümmerst dich ja jetzt auch gerade ums Kind. Es ist unser Geld, ich verdiene unser Geld. Das fiel mir aber so schwer. Mittlerweile kann ich es akzeptieren und sehe das auch als, ne, auch gerade wenn man selbstständig ist, ein schönes Rückgrat, was man irgendwie hat, wenn es mal nicht so gut läuft, gerade am Anfang, ne, dass ich mich auf unser Geld irgendwie stürzen kann. Ich habe ihm ja auch jahrelang den Rücken freigehalten. Ne.
Das ist so ähnlich so die Konstellation letztendlich auch bei Joelle Mir, ne, dass ich dann auch in die Elternzeit gegangen bin. Und er dann sozusagen finanziell und karrieremäßig weitermachen konnte. Tatsächlich war das für mich dann okay. Aber nichtsdestotrotz ist das für mich auch so. Ich weiß genau, ich bin mein eigener Herr. Ich könnte jetzt ja alleine durchstarten mit den Kindern. Ich bin da frei davon. Und das ist einfach auch beruhigend. Also mich lässt das ruhiger schlafen, wenn ich weiß, dass das so funktioniert. Ne? Was waren denn bei dir, also letztendlich hat es ja jeder irgendwie, was waren denn bei dir so typische Glaubenssätze, die ja sich in der Kindheit bei dir verankert haben, die dich massiv beeinflusst haben? Also wo du auch gemerkt hast im Nachgang, das stand mir öfters im Weg.
Also das eine habe ich vorhin erwähnt, dieses mit der Schüchternheit. Was ich witzig finde oder interessant finde, weil gerade erst im letzten Jahr hat mir einer gesagt, war das vielleicht ein Glaubenssatz? Warst du wirklich schüchtern? Mhm. Ich habe so eine Szene im Kopf, die habe ich diesem Coach auch beschrieben. Und zwar auf der Straße, da war ich noch relativ jung, Kindergartenkind, kam der Mann meiner Tante, also mein Onkel, uns entgegen. Und ja, ich hatte so meine innerlichen Probleme mit ihm, einfach war ein bisschen härterer Mensch, ne, so. Und der hat mir dann die Hand entgegengestreckt und ich habe mich hinter meiner Mutter versteckt. Und dann war so dieser Satz, ja, die ist ja schüchtern. So, das ist dieses, was mir so, wenn ich über meine Schüchternheit nachdenke, im Kopf geblieben ist. Ne? Und das hat sich so durchgezogen. Ich habe mich auch mit 20, als ich im Studium angefangen habe, ich habe nicht in Göttingen studiert, obwohl es naheliegend ist. Ich habe in Osnabrück studiert. Ne? Da habe ich mich da vor Leuten hingestellt und habe gesagt, ja, ich bin ja eigentlich schüchtern. Und die haben mich immer angeguckt, wie, du bist schüchtern? Du bist doch nicht schüchtern. Ja, das war so das. Ich habe mich immer selber als schüchtern empfunden.
Ich hatte mal vor ein paar Monaten eine Podcastaufnahme gehabt mit Ricarda Kolditz zum Thema Introversion und Extroversion. Und sie hat auch gemeint, also ganz von abgesehen, meinte sie, dass häufig Introversion verwechselt wird mit Schüchternheit und dass Introversion einfach was ist, was aus der Persönlichkeit heraus ist und ja eigentlich nur bedeutet, dass man also anders als Extrovertierte die Ruhe und die Kraft und die Energie halt zieht, indem man für sich mal ist, ne? Und diese Schüchternheit ja eher so ein bisschen, naja, so sozial anerzogen wurde. Also es klingt halt auch wirklich danach.
Ja, ja, genau. Also das glaube ich bei mir 100%. Wenn ich so darüber nachdenke, denke ich wirklich, ich war nicht schüchtern. Ja, und ich bin zurückhaltend, gar keine Frage, ne? Aber schüchtern.
Na, sie sagte auch, bei schüchternen Menschen ist es so, die wollen so gerne, also ich wäre irgendwie auf einer Bühne, die wollen so gerne, aber sie trauen sich nicht. Eigentlich wollen sie das, sie trauen sich nicht. Und die Introvertierten, die könnten es, aber die wollen es einfach nicht, weil das ihnen zu viel ist. Ne? Das ist so, das habe ich so dafür, für mich da auch so mitgenommen.
Ja. Und interessant daran übrigens, ich bin introvertiert, ja. Also ich hole mir definitiv die Energie aus der Ruhe. Ich merke das auch. Ich meine, ich bin jetzt hier Netzwerk-Queen mittlerweile geworden. Ich laufe von einer Netzwerkveranstaltung zur nächsten. Ich merke aber auch, okay, bei zweien in der Woche ist bei mir Schluss. Dann brauche ich einen Tag, wo ich nur für mich bin, wo ich das irgendwie so, ja, wo ich die Ruhe einfach anzapfe für mich, ne? Also ich bin ein sehr offener Mensch und es gibt auch einige, du hast ja selber auch gesagt, das hätte ich bei dir nicht ganz erwartet, dass du introvertiert bist. Ich habe auch einen ganz großen Anteil Extrovertiertheit in mir, der folgt quasi diesem einen blauen introvertierten Anteil und zwar dieser gelbe introvertierte Anteil, wenn man sich mit Persönlichkeitstests und so weiter auseinandersetzt. Und der ist definitiv auch vorhanden. Also ich bin so ein Misch eigentlich, ne? Auch wenn ich die Energie in der Ruhe suche, ist da trotzdem auch ein Teil irgendwie, ja, ich stürze mich trotzdem auch ins Gewimmel. Ich bin sehr offen, was sich aber auch erst entwickelt hat tatsächlich.
Ambivertiert heißt das, glaube ich.
Ja, ich glaube auch.
Ne? Also wenn man sozusagen zum Teil extrovertiert und zum Teil introvertiert ist.
Ja.
Genau, also sagst du so, okay, so ein typischer Glaubenssatz, du bist schüchtern. Mhm. War es noch irgendwas, wo du sagst, es hat mich eigentlich auch immer so begleitet?
Ja, eine Sache. Ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele. Umso mehr man grabt, umso mehr Glaubenssätze wirst du irgendwie entdecken. Aber eine.
Wir machen nur die ersten 50.
Ja, wir sitzen hier nochmal 7 Stunden oder so.
Sollte passen, der Zug geht erst 18 Uhr.
Sehr gut. Ja, ich war immer, also meine Mutter hat ihre Karriere anders zum Beispiel gestaltet. Sie war Personalsachbearbeiterin und da hat sie nicht viel Karriere letztendlich gemacht, so wie man sich das vorstellt. Sie war im Sport sehr aktiv und hat sich dann da auf Kreisebene sehr engagiert, war dann Turnkreisvorsitzende, dann ist sie weitergekommen, war Vizepräsidentin beim Niedersächsischen Turnerbund, hat sich da auch übrigens für Frauen eingesetzt und so weiter. Also sie war dann, hat da so ihre Karriere gesucht und alle kannten sie. Ja, wir sind auf die Straße gegangen, alle kannten sie. Wir sind auf Sportveranstaltungen gegangen, alle kannten sie. Und dann war ich immer so die Tochter von. Und das habe ich mitgenommen. als ich dann mit meinem Mann zusammen war, er hat dann im großen Konzern gearbeitet, ein Konzern, der in Hannover sehr bekannt ist, und auf der Straße triffst du Leute aus diesem Konzern, ja, die sind da überall. Und dann war ich immer die Frau von.
Ach, du bist doch die Frau von, ja.
Ja, und das habe ich aber innerlich auch gelebt. Also ich habe mich hinter ihn quasi versteckt, so wenn man das sich bildlich vorstellt, als Frau von. Und genauso habe ich es gemacht als Tochter von. Und eigentlich ging es mir ja auch selber auf den Keks, weil ich bin nicht Tochter von, also ja schon, ich bin ja auch ich. Und das habe ich tatsächlich erst jetzt in diesem Jahr der Selbstständigkeit für mich verändert. Also ich bin jetzt definitiv ich. Ich kämpfe jetzt für mich selber und ich mache mein Ding und alle finden es cool. Ja. Ich mich übrigens auch. Das finde ich am wichtigsten da dran.
Natürlich. Wir haben letztens, meinte dann unser Sohn, wisst ihr, wen ich am meisten liebe? Und Joel so, mich? Er so, mich. Und dann denkst du so, yes.
Ach, was ist richtig?
Ja, natürlich. Ja. Ich finde, das ist auch nicht egozentrisch, sondern das ist einfach echt wichtig.
Nein.
Es ist gesund.
Total. Also ich meine, wenn ich mir vorstelle, ich habe mich halt damals schlecht gefühlt, ich war nicht ich, ich fühlte mich nicht wohl, fühlte mich tollpatschig und so weiter. Und jetzt bin ich am Punkt, wo ich sage, hey, das, was du schon gemacht hast und das, was du geleistet hast, wo du bist und wie du bist, ja, das ist genau richtig und das ist mega cool. Und noch schöner ist die Erkenntnis, dass ich weiß, in 5 Jahren bin ich ja noch viel, viel cooler. Und dann nochmal 5 Jahre, ey, überleg dir das mal. Das
nimmt Ausmaße an.
Total, total, ne? Aber das ist auch so ein bisschen, man merkt ja auch die Reaktion von anderen auf dich, wenn du selber immer denkst, ja, du bist ja eigentlich gar nicht so cool, ne? Du nimmst dich immer zurück und so weiter. Dann nehmen die anderen dich auch so wahr. Dann sind die dir gar nicht so offen gegenüber. Und mittlerweile kommen die Leute aber auch zu mir. Ich meine, wir haben uns ja auch angenähert, ja, weil ich einfach nur so bin, wie ich bin. Ja. Und das ist eine super Bestätigung. Und ich finde das toll. Ja. Also ich finde das super toll, wenn ich so überlege, ja, als ich Kind war, ist das ein Riesenunterschied.
Also dieser Weg, den du dann gegangen bist, ne?
Ja, total.
Den du dann zurückgelegt hast. Gab es für dich denn irgendwann mal so einen Punkt, als du so Anfang 20 warst, dass du gesagt hast, okay, irgendwie geht das so nicht weiter. Ich kann nicht die ganze Zeit so, weiß ich nicht, mit mir hadern und weiß ich nicht, ich bin zu groß, alles anderen sind anders, machen dieses, ich mach das. Gab es für dich da so einen Punkt?
Nein, also ich glaube, ich habe mich einfach immer selber optimiert. Das ist aber so eher intrinsisch gewesen, ne?
Ich wollte gerade sagen, es braucht ja eine ganze Portion Selbstreflexion, um da hinzukommen überhaupt. Also erstmal über sich selbst so nachzudenken, um festzustellen, okay, so wie das jetzt gerade ist, bin ich nicht zufrieden. Das liegt vielleicht daran und dann nehme ich das an. Ja. Ich denke mir jedes Mal, wie heute auch die jungen Leute teilweise sind oder auch bei unserem Sohn, sein Erzieher, ein unfassbar spannender Kerl, er ist 23, was der mit seinen 23 im Gespräch mit mir manchmal so vom Stapel ist, denke ich mir, boah, war ich eine Hohlbirne mit 23? Also empfinde ich so. Also im Vergleich zu ihm, vielleicht war ich das nicht, keine Ahnung. Es dürfen jetzt alle, die mich mit 23 kannten, mal bitte die Hand heben und sagen, es war nicht so. Aber ich weiß auch nicht. Also ich weiß, so viel Selbstreflexion?
Ich glaube, das ist ein Generationending. Also wir haben es nicht unbedingt in die Wiege gelegt bekommen, sondern wir haben uns verändert und ne, so mit der Gesellschaft her, dass wir uns auch selbst reflektieren. Mhm. Ich kenne ganz, ganz viele jüngere Generationen, so ja zwischen 20 und 30, wo ich erstaunt bin, wie die schon eigentlich an dem Status sind, wo ich jetzt mit meinen 43 bin.
Ja.
Ne, wo die schon feststellen, und die haben ja noch einen Megaweg vor sich. Überleg dir mal, was das für Leute werden können. Ne? Glaube ich, Wahnsinn.
Ja.
Aber ist ganz unterschiedlich.
Aber siehe, ne, die Antwort von meinem Sohn, dass er sagt, er liebt sich am meisten.
Ja.
Die Person, die er am meisten liebt. Das ist, also, bis heute tue ich mich wahnsinnig schwer zu sagen, Mareike, ich hab dich gern. Also mich. Also das ist bis heute, fällt mir das schwer, über die Lippen zu bekommen, weil sie es einfach irgendwie schräg anhört und anfühlt. Ja. Und du hast gesagt, du hast sozusagen angefangen, dich immer wieder so selbst zu optimieren. Wie sah denn das aus? Also ich meine, damals gab es da, also so mit Coaches vor 20 Jahren, war ja jetzt nicht so, und Therapeuten und Therapeutinnen, weiß ich nicht, gab es da auch schon, aber...
Nee, war so ein bisschen verschrien, glaube ich, ne?
Ja, klar.
Zum Therapeuten.
Der, der hat einen an der Klatsche, ne? Wir sind ja alle ein bisschen blöd, die eine Psychotherapie gemacht haben.
Habe ich übrigens auch schon hinter mir.
Aber willkommen im Club. Ich auch. Also wenn, dann sind wir beide bekloppt.
Ja, hat mir aber auch tatsächlich ein Stück weit geholfen. Ja, wie ist das dazu gekommen? Ich glaube einfach, also zum einen ist es erstmal aus dem Job heraus gewesen. Es gab zwei Punkte. Fangen wir mal von vorne an. Dieses eine Ziel, was ich hatte, ich war immer sehr zielgerichtet. Ich hatte immer einen sehr, sehr starken Willen, auch dieses Ziel zu erreichen. Das erste war halt dieses Französisch zu können, wie ein Französisch sprechen kann. Das hat mich gezogen. Das hat mir den Willen gemacht, mich so weit zu verbessern, dass ich dann da halt auch nochmal zum Beispiel ins Studium gehen kann nach Frankreich.
Ja, kurze Frage, hast du es erreicht? Bist du auf fast Muttersprachlerniveau?
Ja, also mittlerweile ist ja ein bisschen eingeschlafen, ne? Aber jetzt waren wir letztes Jahr in Frankreich. Nach ein paar Tagen hat tatsächlich jemand mich gefragt, wo ich denn aus Frankreich herkäme. Ich dachte mir so, oh, oh la la.
Mir fällt nur ein Satz ein, aber der passt jetzt hier nicht drauf. Also, gerade einfällt.
Nee, das habe ich erreicht, ne? Und ich glaube damit, dass ich zum einen aufgrund dieses Ehrgeizes, dieses Ziele erreichen, sehr viel Mut bewiesen habe, auch ins Ausland zu gehen, ne? Wo ich ja doch so schüchtern war. Ne? Ja, ich habe unheimlich viel Mut bewiesen, wo ich hinterher immer denke, vielleicht ist es ein naiver Mut, den ich manchmal habe. Ne? Ich mache einfach. Und hinterher stelle ich mir vor, so, oh, was hast du denn da eigentlich gemacht? Aber geil. Ja? Daran habe ich mich, glaube ich, vor allen Dingen optimiert und nicht bewusst. Aber danach habe ich dann festgestellt, okay, du kannst dich optimieren. Du kannst immer mehr. Und dann habe ich meine Karriere angefangen und das Erste ist naheliegend, dass man sich in seiner Karriere letztendlich die ganze Zeit optimiert. Aber vor allen Dingen ist es so ein natürliches Optimieren, was du dann machst, ne? Dir Wissen aneignen und so weiter. Aber dann auch irgendwie eine gewisse Bestätigung. Also ich bin ja, wie gesagt, als Führungskraft ins kalte Wasser geschubst worden letztendlich und hatte immer das Gefühl, na, so richtig Führungskraft bin ich ja noch gar nicht. Ne? Bis ich dann irgendwann in einem Kurs war, wo es hieß, erstmals Vorgesetzte. Und da war ich mit einer Kollegin auch zusammen und da musstest du so verschiedene Aufgaben erledigen und ganz zum Schluss war eins, musstest du mit verbundenen Augen im Kreis stehen und die restlichen Teilnehmer sollten sich hinter denen stellen, wo sie gesagt haben, das ist die, die ich gerne als Chefin hätte. Und die standen alle hinter mir. Und da habe ich gemerkt, wow, also so dieses, wie ich mich natürlich optimiere, weil ich das will, weil ich in diese Richtung gehen will oder weil ich einfach auch neugierig bin, wie kann ich da besser sein? Das hat mich dazu gebracht, dass Leute mich als Chefin haben möchten, ja, also innerhalb dieses Kurses zum Beispiel.
Hattest du da so den Moment, dass du denkst, okay, krass, die wollen mich alle und dieses innere Gefühl, ja, absolut, kann ich auch verstehen. Oder hattest du eher dann so in Richtung, boah, die wollen das, die glauben echt, dass ich richtig gut bin. Ach Gott, ne? So Richtung Impostor, so ein bisschen hochstaplermäßig.
Ja, also zu dem Zeitpunkt, ja, da war ich weiß gar nicht, 30, 29, 30 oder sowas. Ne? Zu dem Zeitpunkt habe ich mir gedacht, was habt ihr denn heute Morgen alle zu euch genommen? Ne? Hat das geholfen mit dem, was ich in euren Kaffee reingeschüttet habe? Da war ich noch sehr unsicher, muss ich einfach sagen. Ich glaube aber meine eigentlich diese Unsicherheit, das hat mich halt auch sehr geprägt, ne? So eine dauernde Unsicherheit. Und das fing erst an auch, wo ich mich auch mehr akzeptiert habe, wo wir auf die Selbstakzeptanz kommen, als ich meinen Sohn bekommen habe. Nee, eigentlich als ich schwanger war, ne? Wo du mit einem dicken Bauch einmal durch Shanghai läufst. Ne? Sowieso haben sie so wie alle Fotos von dir gemacht.
Ja, du bist ja groß und blond.
Ja, musst ja auch großartig aussehen, ne? So schwanger, das habe ich mir dann immer vorgestellt. Nein, aber ne, du hast einen dicken Bauch. Das ist ja, wenn du dir eigentlich jahrelang immer überlegt hast, dass du schlank sein möchtest, wie kannst du irgendwie Ernährung umstellen, damit du irgendwie dünner bist und so weiter. Ne? Und auf einmal hast du da so eine Kiste vor dir rumtragen, ne? Aber diese Kiste kannst du mit Stolz tragen, weil du weißt, da drin ist was extremst Cooles, was zu dir kommt. Mal ganz davon abgesehen, dass ich unter Hormonen wie auf Drogen war. Ne? Also ich war so chillt als Schwangere. genau. Und dann kommt dieses Kind.
Lass dich an den chinesischen Kräutern.
Hätte ich nicht rauchen sollen.
Die waren doch zum Einreiben.
Oh je, das driftet hier aber ein bisschen ab. Ja, und auch danach, ne, wenn das Kind dann da ist und du denkst, naja gut, sitzt halt alles nicht mehr da, wo es vorher irgendwie gefühlt saß, ne? Aber du denkst nicht so, ja, aber es, wir sind halt alle nicht Topmodels und engagieren uns dann für unseren Körper hinterher. Aber ich habe mir gedacht, naja, es ist ja für was gewesen. Ich bin Mutter. Mhm. Ist doch kackegal, ne? Wie du rumläufst, dass da irgendwie Spucke auf der Schulter ist und so weiter. Na und? Ich bin halt Mutter, ja. Und das war so dieses, wo ich mir gedacht habe, ach, ist ja eigentlich auch egal, ne? Also damit kam dann so die Akzeptanz für einen selber, ist alles richtig so, wie es ist.
Krass.
Ja.
Also ich habe tatsächlich länger gehadert. Also ich wusste, ich muss nicht jetzt hier modelmäßig aussehen und darf auch müde sein. Und trotzdem habe ich damit gehadert.
Ja, ich verstehe es auch, weil das macht ja ganz komische Sachen mit deinem Körper auch, ne?
Also in der Schwangerschaft muss ich sagen, das war das erste Mal, dass ich wahnsinnig stolz war auf meinen Bauch. Und ich habe dann, weiß noch, ich habe den Bauch immer noch ein bisschen mehr rausgedrückt, weil ich halt besonders stolz war. Und wenn du dann die Umstandshose anhattest, dann sah man ja sofort gleich noch schwangerer aus, als man eigentlich war. Da war man immer 2 Monate weiter und ich war da stolz wie Bolle. Aber danach, diese Vorstellung dann, okay, jetzt muss das ja wieder wie vorher sein und dann diese Ungeduld.
Ich glaube, mein Vorteil war, dass wir zu dem Zeitpunkt in China waren tatsächlich, weil du wirst viel mehr gefeiert als Mutter und oder eigentlich Kinder werden ja auch mehr gefeiert. Das Hauptaugenmerk liegt darauf, dass du ein süßes kleines Kind hast und die finden das alle toll. Ja, hier in Deutschland wird man, glaube ich, viel zu sehr beurteilt im Mutterdasein. Ne?
Wie ist das denn eigentlich? Also ich habe ja selber auch in Peking eine ganze Weile gelebt, aber da war ich ja nicht schwanger. Wie ist denn das eigentlich, kleiner Exkurs, in China, wenn die Kinder kriegen? Ist das dann auch, haben die auch sowas wie eine Elternzeit? Oder wie ist da auch diese Erwartungshaltung, gehen die Mütter dann wieder arbeiten? Wie funktioniert denn das?
So ganz genau weiß ich es nicht, aber so rein von dem, wie die Kultur tickt, würde ich sagen, die müssen sofort wieder arbeiten gehen. Also die meisten geben ja dann auch ihre Kinder irgendwann zu den Großeltern ab, damit die sich darum kümmern. Na, entweder die Kinder werden mit aufs Dorf geschickt oder die Großeltern werden in die große Stadt geholt und passen dann auf die Kinder auf. Aber es ist ja doch, die müssen ja alle arbeiten. Ne? Also das Arbeiten zum Überleben, das Arbeiten, um sich Dinge leisten zu können, gerade in großen Städten wie Peking und Shanghai, da ist sind die Lebensunterhaltskosten ja so hoch, da kannst du dir nicht erlauben, ein Jahr mal Elternzeit zu machen.
Ich weiß noch, wie da die kleinen Stöpsel immer auf der Straße rumliefen und die haben ja diese, damals zumindest, wann war ich dort, 2010 und früher. Und dann hatten sie diese kleinen Stoffhosen, die hinten aber halt alle offen waren. Also die Kinder, die kleinen, zumindest die ich gesehen hatte, die hatten halt keine Windeln an.
Ja, und weißt du, woher das kommt? Das kommt, weil die Großeltern drauf aufpassen. Und das ist so die klassische Babyhose für Chinesen.
Ja.
Ne? Weil dann ist ja quasi gleich alles, was das Kind so unten herum macht, ist weg. So.
Ja.
Ne? Und die neuere Generation findet das aber eigentlich gar nicht gut, weil die Windeln kamen ja dann auch langsam auf den Markt. Schweineteuer, aber die sich's leisten konnten, die wollten eigentlich, dass die Kinder Windeln tragen. Aber dadurch, dass die Großeltern auf die Kinder aufgepasst haben, die haben immer noch klassisch traditionell diese Hosen angezogen.
Ich habe mir dann nur gedacht, dass es im Winter verdammt kalt sein muss.
Ja, das habe ich mir auch gedacht, aber es ist ja eh klein, also von daher fällt das
gar nicht. Da friert nichts ab.
Da friert nichts ab.
Also gab es denn auch mal so Momente, wo du einfach auch gemerkt hast, dass du immer wie so eine gegen so eine gläserne Decke stößt, dass du immer wieder mal so Themen hast, die dich dann immer aufgehalten haben auf deinem Weg?
Ja, ich glaube, ein ganz großes Thema ist etwas, wo ich jetzt auch in so einer Phase bin, wo ich es akzeptiere, ist, ich fange viel an, ich habe viele Ideen und manchmal ist es schwierig für mich, die Umsetzung zu machen. Also gerade auch, wenn ich im Privaten was male, ich male unheimlich gerne, ich kriege es aber seltenst fertig. Also dazu brauche ich einen anderen Druck irgendwie. Ne? Mein Mann sagt schon immer, na, ist das wieder so halb angefangen. Ne? Und habe aber erst vor Jahren erkannt, was ich denn eigentlich bin, nachdem mir eine Bekannte, eine Freundin eine CD gegeben hat mit einem Hörspiel von der Barbara Sher zu dieser Scanner-Persönlichkeit. Und da habe ich gemerkt, okay, ich bin offensichtlich ein Scanner. Also ich bin so eine mit ganz vielen Ideen und stehe mir da manchmal selber im Weg. Bin da aber auch nicht weitergekommen mit der Erkenntnis, außer dass ich sagen konnte, okay, Haken dran, ich bin halt ein Scanner. Jetzt fange ich aber an, okay, es gibt halt Dinge, wie ich anders mit dem Scanner umgehe. Noch lerne ich da so ein bisschen, weil es ist immer noch so, dass ich viele Ideen sehr, sehr schnell aufschnappe. Aber ich weiß auch ganz klar, wo bestimmte Sachen sind, die ich fokussiere. Also Marketing zum Beispiel ist mit Veränderung eine der Konstanten in meinem Leben. Ja, Marketing kann ich aus dem Ärmel schütteln und recht individuell und schnell eigentlich abarbeiten. Aber bei vielen anderen, ja, muss man erstmal gucken, okay, worauf konzentrierst du dich eigentlich? Aber da stoße ich tatsächlich manchmal noch an die gläserne Decke, wo ich mir denke, ja, ich würde aber gerne auch mal was zu Ende machen. Ich würde gerne das Bild, was da noch steht, ja, zu Ende malen. Weil es ist so ein cooles Gefühl, es erreicht zu haben, wenn es fertig ist.
Aber es liegt ja in deiner Entscheidung, ob du den Pinsel weglegst oder ein nächstes Motiv nimmst oder ob du das einfach dann zu Ende bringst. Oder ist das dann wie so eine Art Drang, ich möchte jetzt was Neues machen. Ja. Ach, jetzt da auch da Schmetterlinge links und rechts?
Ja, ja. Es ist tatsächlich so ein Drang, weil ich schnappe alles auf. Also wenn es jetzt nur ums Malen geht, Mensch, ich kann das Motiv noch machen oder was weiß ich, neue Idee, ich kann eine neue Technik ausprobieren. Wie cool ist das denn? Ne? Das hemmt mich dann aber schon teilweise, weil ich weiß, da steht ja auch noch ein Bild, was noch nicht fertig ist. Ja. Oder es kommt eine ganz andere Idee. Ja, jetzt gerade habe ich so ein bisschen Oma-mäßig das Sticken für mich wieder entdeckt, weil ich merke, okay, der Kopf schaltet dabei total ab. Ne? Ja, mal gucken, wann ich jetzt das Stickwerk, was ich angefangen habe, zu Ende mache. Ne?
Hast du da schon eine Idee, wie du das sozusagen ein bisschen fokussierter, organisierter bewältigen kannst?
Also gut, bei einigen Sachen hilft es tatsächlich, wenn du explizit in Kurse gehst. Wenn ich in einem Malkurs bin, dann beende ich meine Bilder auch. Dann ist da ein ganz anderer Druck dahinter für mich. Dann weiß ich, ich will es dann auch beenden. Ne? Bei dem anderen bin ich noch so ein bisschen auf Forschungsreise, sage ich dir ganz ehrlich.
Ich bin ja immer so ein ganz großer Fan von Listen, von Sammlungen und schreibe mir dann immer auf, was ich alles, auch so jetzt nicht von der Arbeit her, sondern auch so privat alles machen möchte. Also ich Fotobuch hier und dann dort und das organisieren, dann schreibe ich mir das immer auf und dann mache ich irgendwann diese Liste zu und dann sage ich, okay, jetzt arbeite ich das erstmal so ab. Also das wäre so für mich so dieses Vorgehen.
Ja, ist auch eine Sache. Listen sind für mich. Ich mache Listen, gar keine Frage, aber die langweilen mich irgendwann. Also mein Schreibtisch ist ein Potpourri aus manchmal Post-its, manchmal Listen. Dann nehme ich den Zettel, dann mache ich es doch wieder digital, weil eigentlich stehe ich ja fürs Digitale. Ne? Und dann aber wieder irgendwie, Post-it ist ja auch hübsch. Ne? Und dann fängst du halt an, dass deine Listen auch schwierig zu handeln sind irgendwann. Ne? Das Einzige, was ich für mich gelernt habe, halt wirklich auch, das ist jetzt im Beruflichen, weil einige sich jetzt vielleicht denken, oh Gott, wie kriegt sie das denn beruflich jetzt auf den Kasten? Da arbeite ich kanbanmäßig tatsächlich, dass ich das auch rüberschiebe und dann den Erfolg spüre, mehr ne, als irgendwie eine Aufgabe durchzustreichen oder sowas. Ne?
Was findest du denn da dann in dem Fall das Schwierige daran, das einfach zu akzeptieren? Ich meine, du bist, wie du bist und es ist ja auch jetzt Stichwort Scanner-Persönlichkeit, das hat ja auch wahnsinnig viele gute Seiten.
Ja, schwierig ist, glaube ich, dass man halt manchmal vielleicht auch jemanden braucht, der einen hilft, Dinge fertig zu kriegen. Aber grundsätzlich, also die Akzeptanz ist da, ich bin der Scanner und ich glaube, da kann ich auch viel schneller mal einen Haken da dran machen oder überlegen, okay, wie kann ich es anders machen, mit dem Bewusstsein einfach. Ne? Ja, aber so ganz weiß ich tatsächlich auch nicht.
Was glaubst du, ist es da auch wichtig, wie dein Umfeld ist? Also ob dich dann dein Mann darin unterstützt? Ich meine, ganz davon abgesehen jetzt mal, wenn es jetzt ein richtiges, dringliches Thema wäre, dann würdest du es doch aber auch zu Ende machen.
Ja, das
so,
definitiv.
So schätze ich dich ja ein. Ja. Und dann ist es vielleicht einfach so, manche Themen sind dann vielleicht gar nicht so vordringlich. Und dann hast du sie angefangen. Ich meine, das heißt ja nicht, dass du das bis zum Ende durchziehen musst. Ich liebe es, mal nach Zahlen zu machen. Ne? Da gibt es ja auch mittlerweile richtige Kunstwerke von Picasso und Monet. Manchmal liegen die bei mir monatelang rum. Da habe ich die angefangen und denke mir, okay, das ist halt einfach eine Phase, in der ich das gerade gebraucht habe. Und jetzt ist gerade diese Zeit vorbei, jetzt brauche ich das gerade nicht. Und dann kommt das vielleicht irgendwann wieder. Vielleicht ist das einfach auch so ein Weg zu akzeptieren. Das war jetzt gerade die Phase, wo mir dieses Sticken total gut getan hat. Ich lege es jetzt mal beiseite. Das ist gerade erstmal okay so.
Ja, ich glaube zum einen das und auch die Unterstützung von draußen. Ne? Also nicht permanent zu sagen, na, es ist wieder mal nicht fertig gemacht. Ne? Ich finde, so da ist dann auch wieder die Akzeptanz halt von draußen, ne? Dass man akzeptiert, so wie ich bin, dass das okay ist und vielleicht einen anderen Weg einfach braucht. Ne? Wenn ich es schon anfange zu akzeptieren, dann doch du bitte auch gerne.
Bei dem Stichwort Selbstakzeptanz, merkst du, dass du versuchst, bei der Erziehung von deinem Kind anders vorzugehen? Dass du ihm das mitgibst, dass er sich einfach so akzeptieren kann, wie er ist? In jeglicher Hinsicht, sei es jetzt, keine Ahnung, dein Sohn hat keine krumme Nase, aber wenn er jetzt eine hätte oder die Augen stehen weiter zusammen oder die Haare sind lockig und wirr und mit Wirbeln, ja, dass er einfach, oder er ist, was ich, arbeitet langsamer oder was weiß ich, dass es einfach hinnimmt? Merkst du da was?
Ja, also ich sage auch sehr, sehr schnell irgendwas heraus, ne? Das, bist du dir da sicher? Keine Ahnung. Ich merke aber an mir selber, dass ich dann anfange nachzudenken und zu sagen, nee, mach mal ruhig, ist alles richtig, ne? Er ist auch schon mit bunten Fingernägeln in die Schule gegangen, ne? Das Erste, was du dir denkst, oh Gott, die werden alle lästern und ich weiß nicht, was in der Schule sagen, ne? Aber eigentlich denke ich mir, naja, aber es ist doch cool, dass er das will und dann muss er da selber auch lernen, mit umzugehen, ne? Aber es ist auch eine Reise, weil es mir ja auch nicht so wirklich in die Wiege gelegt worden ist, ne, das komplett zu akzeptieren, was man vielleicht macht.
Ja.
Irgendwie, ne?
Hast du für jemanden wie mich, die ja immer wieder mal hadert mit sich, dass es vielleicht nicht schnell genug geht oder wie auch immer, Tipps, wie man sozusagen in diese Akzeptanz reinkommt? Glaubst du, dass es da ein universelles Vorgehen gibt oder ist das was sehr persönlich Individuelles?
Ich glaube, es ist sehr persönlich, individuell. Du wirst irgendwann feststellen, dass du an einen Punkt kommst, wo du sagst, so wie ich jetzt gerade bin, ist richtig. Auch mit dem Wissen, dass du vielleicht nicht perfekt bist, ne? Aber für den Moment, ich meine, was heißt überhaupt perfekt, ja? Mhm. Aber für den Moment bist du perfekt. Du merkst, dass du ja diese Resonanz kriegst von anderen, die dich mögen, so wie du bist. Und dass du eigentlich eine ganz, ganz großartige Frau bist. Ja, und dann die Erkenntnis zu haben, dass du, wie gesagt, was ich vorhin gesagt habe, mit 5 Jahren bin ich ja noch viel cooler. Ne, kommt vielleicht auch mit dem Alter so ein bisschen. Ne? Also man wird tatsächlich ein bisschen relaxter, was das angeht. Und da sind vielleicht die paar Jahre, die uns auseinanderhalten, ein Unterschied auch.
Das finde ich auch das, was so ein bisschen schade ist, dass ich den Eindruck habe, dass diese ganzen Themen, ne, mit diesen Glaubenssätzen und auch mit dem sich einfach so akzeptieren, wie man ist und dass man gut ist, wie man ist. Das finde ich so schade. Ich habe den Eindruck, das sind halt alles Themen, die ihre Zeit und ihr Timing brauchen. Und dass das eher die Ausnahme ist, wenn man so eine Einsichten mit Anfang 20 hat. Weil einfach, glaube ich, auch einfach da viel zu wenig Lebenserfahrung auf der Uhr stehen. Ich merke das jetzt so in den letzten, naja, Monaten, vielleicht im letzten Jahr, letzten 2 Jahre, dass es mir mehr und mehr egal ist, was andere über mich denken. Also es kommt immer darauf an, natürlich wer, aber ich kann es schneller loslassen, wenn ich merke, okay, da lehnt mich jemand aus welchen Gründen auch immer ab oder so. Das hätte mich vor 10 Jahren, hätte ich mich über Tage darüber gegrämt, wenn ich da irgendwie gespürt hätte, dass da irgendwie so eine Missstimmung ist mir gegenüber. Das finde ich so ein bisschen schade, dass das offensichtlich auch so eine Frage des Lebensalters ist.
Ja, aber du hast recht, das hat mit Erfahrung zu tun, ne? Guck dir mal an, was du alles schon geleistet hast, ne? Wo du schon gewohnt hast, wie du dich entwickelt hast, was du gemacht hast und jetzt hast du diesen Podcast, ja? Das heißt, du reflektierst dich ja hier sehr prominent eigentlich auch, ne? Und das sind alles so tolle Sachen, so tolle Erfahrungen, die du gemacht hast und darauf kannst du aufbauen. Und ich meine, das Leben ist ja jetzt auch nicht zu Ende. Ja, du hast noch ein bisschen was vor dir. Also ich meine, genieß es ab jetzt und dann ist es dir ab jetzt egal. Aber alles, was dir vorher nicht egal war, hat dich ja auch irgendwie geprägt.
Auf jeden Fall. Und ich werde meinen Podcast umbenennen, ab jetzt.
Genau, ab jetzt.
Und dann kommt der Fragezeichen dahinter, dann kommt ein Ausrufezeichen dahinter.
Ja, absolut. Ne? Fragezeichen eh nicht. Also wie gesagt, ich finde alle Leute toll, die sich irgendwie mit sich selber beschäftigen und auch feststellen, okay, sie sind schon an einer gewissen Stelle oder vielleicht kommen sie ja auch noch dahin. Ne? Ich bin zum Beispiel Mentorin für eine Mentee, die hat sich sehr viel mit anderen auch beschäftigt, weil es ihr wichtig ist. Der habe ich gesagt, schreib dir doch ein kleines Post-it, da steht egal drauf und klebst dir an dein Bildschirm.
Egal?
Egal.
Ist auch ein Satz.
Ja, aber es hilft dir tatsächlich. Also wenn sie merkt, okay, sie verbohrt sich da wieder und das tut ihr ja selber nicht gut, sich mit den anderen so sehr beschäftigen, weil sie irgendwas machen, was sie nicht richtig findet, dann guckt sie auf das Post-it und sagt, egal, sie hat schon wieder gespiegelt, dass ihr das tatsächlich hilft. Ja, und vielleicht braucht man einfach jemanden, der sagt, weißt du was, es ist doch egal.
Ich habe tatsächlich bei mir auf dem Schreibtisch einen Post-it liegen, da steht drauf, Mareike, du bist genau richtig.
Ja.
Und es ist nicht so, dass ich den jeden Tag sehe, aber es ist wirklich so, wenn ich mal am Schreibtisch und da irgendwas rumräume und dann schiebt sich das Blatt beiseite und dann kommt dieses Post-it, das ist jedes Mal so, ja, wie so, Karin Kuschek hat das A Love Shower genannt.
Ja, finde ich auch, das gut, eine Love Shower.
Fand ich immer total süß. Eine Frage habe ich tatsächlich noch. Du hast gesagt, dass du auch mal in Therapie warst. Glaubst du, dass man damit schneller irgendwie ans Ziel kommt, sich solchen Themen wie Selbstakzeptanz und ich bin gut, wie ich bin, das, was ich tue, ist genau richtig, ne? Also auch so dieses Selbstzweifel-Impostor-Ding aufzulösen, dass das bis beschleunigt, erleichtert?
Ich glaube, es hilft dir zu reflektieren. Du musst aber wissen, ich war in Therapie, weil ich einen Burnout hatte. Und da musste ich extremst viel verarbeiten und bin da tatsächlich auch bis in die Kindheit gegangen, wo meine Mutter halt so schwer krank war, weil ich hatte immer so einen Knoten im Bauch während dieses Burnouts immer. Es hatte mit einem Vorgesetzten zu tun und da musste ich beschreiben, wie ich mich da fühle und hatte diesen Knoten im Bauch. Und dann hat sie gefragt, woher kommt denn dieses Gefühl, wann hattest du das zum ersten Mal? Und das hatte dann mit der Krankheit meiner Mutter zu tun, wo ich immer Bauchschmerzen hatte und mir schlecht war. Ne, und den Knoten hat sie tatsächlich platzen lassen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und da fingst du ja erstmal an, über deine Geschichte nachzudenken. Ne, wo kommst du denn eigentlich her? Was ist denn vielleicht früher mal passiert? Und von daher glaube ich, dass Therapie und Coachings und was auch immer dir immer helfen zu reflektieren, was ist denn vor 25, 30, 40 Jahren eigentlich passiert? Was hat man dir denn in die Wege geleitet? Und ich glaube, das ist ein großer Hebel, sich einfach bewusst damit zu beschäftigen. Ja, vielleicht nochmal auch was zu dieser Introvertiertheit, weil als ich groß geworden bin zum Beispiel, war Introvertiertheit halt so ein, ja, also war es ja nichts, ne?
Ein Stigma.
Ja, ein Stigma. Mhm. Also es war was durchaus Negatives. Die Extrovertierten waren die, die erfolgreich waren, die halt 1000 Freunde irgendwie hatten und so weiter, ne? Und das fällt natürlich unheimlich schwer und sich dann zu überlegen, okay, ich möchte total gerne auch so extrovertiert sein, ja? Ich möchte in den Raum kommen, alle gucken auf mich rauf und ich schreie einmal, huhu, hier bin ich, ja? Das war, glaube ich, eine sehr, sehr lange Reise, aber es ist, die Zeit hat mir geholfen, weil heutzutage sind Introvertierte viel akzeptierter. Ne? Auch wenn ich ja einen extrovertierten Teil habe, aber ne, der andere Teil überwiegt dann doch irgendwie. Ne? Aber dieses Introvertiertheit, das ist mehr akzeptiert. Man weiß, welche Stärken dahinter stecken. Und einer der entscheidenden Sätze war mal, ich saß bei einer Vorständin und die hat zu mir gesagt, Frau Gautzwort, was ich an Ihnen so gut finde, Sie sind immer so ruhig. Ja, und das ist etwas, was mir ab dem Moment wirklich viele wiedergespiegelt haben. Eine irische Freundin von mir hat mir irgendwann mal gesagt, you're calm as fuck. Völlig chillt, ja. Also ich glaube auch, es gibt mir bestimmte Leute, die regen sich total darüber auf, dass ich hier so ne, meine Herzkurve eher gerade ist als hoch und runter, ja. Ich glaube, das nervt auch viele, aber dann sind das auch nicht meine Leute.
Dann sind das nicht deine Leute, weil ich finde das total positiv, wenn es mich selber dann auch runterpegelt, weil meine Herzkurve ist, glaube ich, dann eher so ein Kreis.
Ein Kreis?
manchmal schon. Oder jedenfalls wilde Zickzacklinien. Deswegen finde ich sowas ja eher total wertvoll. Also, aber das ist vielleicht auch ein ganz guter Punkt, dass oftmals ja auch mit der Erfahrung und auch mit der Entwicklung und mit dem Fortschritt und was man einfach mehr und mehr weiß über so eine Themen, dass das dann einfach in uns selber dann einfach so, ach so ist das, ach ich verstehe, okay, dann ist das halt so. Auch Stichwort Scanner-Persönlichkeit. Ich glaube, ich muss mal so dieser Scanner-Persönlichkeit meine Folge aufnehmen. Das fällt immer wieder, hochsensible und Scanner-Persönlichkeiten. Ja. Liebe Silke, ich danke dir.
Ja, ich danke dir. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
Es war sehr, sehr spannend. Und irgendwie ist für mich so das Fazit, die Selbstakzeptanz ist gar nicht so ein großes Hexenwerk. Das braucht es eigentlich gar nicht so viel.
Nee, es braucht, dass du dir über dich selber Gedanken machst.
Ja.
Ne?
Diese Selbstreflexion. Und das ist was viele noch lernen dürfen, mal drüber nachzudenken. Aber ansonsten ist das eigentlich was, glaube ich, mit der Zeit dann kommt. Ich merke es ja jetzt auch schon den Anfang. Und ich bin noch keine 40.
Das musstest du mir jetzt noch mal unter die Nase reiben, oder was?
Sag auch nicht, dass das dieses Jahr noch kommt. Ich bin dieses Jahr auch fällig. Aber nee, das finde ich sehr beruhigend, dass das nichts ist, was mir auf Dauer verwehrt bleibt. Ja, sondern dass das wahrscheinlich einfach irgendwann auch von sich, von ganz alleine kommt.
Ja, da bin ich definitiv fest von überzeugt, vor allen Dingen, wenn man so eine tolle Persönlichkeit ist wie du. Und du wirst dich entwickeln und du wirst feststellen, wie toll du eigentlich selber bist für dich selber. Ne? Brauchst nicht nur deinen kleinen Zettel da vorne, sondern den schmeißt du irgendwann in die Tonne und sagst, ich bin einfach echt eine coole Socke.
Wenn ich da hinkomme, da freue ich mich jetzt schon. Wie gesagt, es fängt ja an. Es fängt an und das ist echt, ich weiß nicht, vielleicht liegt es wirklich daran, dass man so auf Ende 30 zusteuert. Und das finde ich einfach so einen schönen Satz, man ist der Durchschnitt von den 5 Menschen, mit denen man sich umgibt. Mit den 5 engsten Menschen, mit denen man sich umgibt. Und da denke ich immer, okay, dann kann ja nichts falsch gehen. Dann kann es ja nur noch gut werden und bergauf gehen.
Genau so ist
das. In diesem Sinne, schön, dass du da warst, meine liebe Silke.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Bis zum nächsten Mal.
Klingt vielversprechend.
Dann mit Schweineleber und Co.
Tschüss.
Das war Und Jetzt, der Podcast mit Mareike Kaczmarek. Schön, dass du dabei warst. Wenn du auch die nächsten Folgen nicht verpassen möchtest, dann abonniere meinen Podcast Und Jetzt und aktiviere die Glocke. So bleibst du definitiv auf dem Laufenden. Besuch mich gerne auch auf meiner Website www.undjetzt.de. Dort kannst du dich auch in meine Newsletter eintragen und erhältst regelmäßig spannende News und Behind-the-Scene-Einblicke zum Podcast. Wenn du Fragen oder Anmerkungen zu Und Jetzt hast, dann kannst du mir auch gerne eine E-Mail schreiben an hallo@undjetzt.de. Und jetzt? Bis bald, deine Mareike.